Domradio am Ostersonntag, dem Fest der Auferstehung Jesu, und es ist ein Fest voller Tiere. Wenn Sie Kinder haben, dann haben Sie denen bestimmt ein Osternest geschenkt mit Osterhasen und Küken aus Schokolade drin. Vielleicht haben Sie auch ein Osterlamm gebacken oder hatten Lammfilets zu Mittag. Lamm, Hase, Küken, sie sind so etwas wie ein tierisches Ostertrio, und über den Zwiespalt zwischen der Freude an diesen ach so niedlichen Tieren und der oft gar nicht artgerechten bis hin zu horrenden Haltung wollen wir sprechen, und zwar mit der Tiertheologin Dr. Simone Horstmann von der Technischen Hochschule Dortmund. Schönen guten Tag erstmal.
Schönen guten Tag.
Lassen Sie uns zuerst auf die Tiere als Ostersymbole schauen. Hase und Küken, wofür stehen die in der christlichen Tradition?
Naja, ich glaube, es ist ganz wichtig, zunächst mal zu sagen, dass sie eigentlich für etwas stehen, was tatsächlich in der Lebenswirklichkeit der allermeisten realen Küken und Hasen bezeichnenderweise überhaupt keinen Platz mehr hat. Also es sind natürlich Symbole für eine überbordende Lebendigkeit, für die Mächtigkeit des Lebens gegenüber dem Tod. Also den Hasen assoziiert man dann häufig mit der Fruchtbarkeit. Das Küken schlüpft aus der Schale. Dann hat man dann mitunter eine Parallele zum österlichen Verlassen des Grabes gesehen. Also ich denke auch, dass es in der Tat eine wesentliche Osterbotschaft darstellt, dass es ein Leben gibt, das den Tod, insbesondere auch den Tod der anderen, nicht als letzten Horizont hat oder braucht. Aber trotzdem wäre es in meinen Augen wichtig, oder gerade deswegen eigentlich, diese Symbole heute wieder in gewisser Weise zu entsymbolisieren, weil sie ja tragischerweise oft genug den Blick immer noch darauf verstellen, dass die Lebenswirklichkeit dieser ganz konkreten Tiere rein gar nichts mehr mit dieser Osterhoffnung zu tun hat.
Die gelben, flauschigen Küken, die finden wir natürlich alle total süß. Trotzdem hat es Jahrzehnte gedauert, bis in der industriellen Tierhaltung das Schreddern männlicher Küken verboten wurde. Das ist tatsächlich erst seit Beginn dieses Jahres so. Wie geht das zusammen?
Ja, ich glaube, das geht tatsächlich relativ gut zusammen. Und zwar insofern, als sich unser Nachdenken über die Bedeutung anderer Tiere bis heute eigentlich noch nicht wirklich grundsätzlich geändert hat. Wir suchen ja immer gerne nach kleinteiligen Lösungen. Wir erfinden Tierwohllabels oder ändern, ich sage mal, systemimmanent die Dinge, die wir dann zeitweise als, wenn man so will, besonders inakzeptabel wahrnehmen. Das sind aber in meinen Augen zumindest alles Maßnahmen, die, naja, vorwiegend der eigenen Gewissensberuhigung wahrscheinlich in vielen Fällen dienen und die tragischerweise auch den Status quo aufrechterhalten. Und obwohl es doch eigentlich so einfach wäre, können sich ja tragischer oder traurigerweise auch viele Christen und Christinnen heute kaum überhaupt einmal dazu durchringen, grundsätzlich über ihr in vielen Fällen auf jeden Fall immer noch gewalthaltiges Verhältnis zu anderen Tieren nachzudenken. Auch das gerade an Ostern zu tun, dem Fest der Auferstehung, da sieht man ja tatsächlich eher das Gegenteil, dass also eben auch Christen und Christinnen oft genug und, wenn ich das so polemisch sagen darf, auch vielfach felsenfest immer noch auf der Seite des Todes stehen und sich mit einer überwiegend industriell betriebenen Gewalt an Tieren solidarisieren.
Schauen wir jetzt nochmal auf das andere große Ostertier, das Lamm. Das spielt ja als Lamm Gottes eine wirklich herausragende Rolle. Wie würden Sie die ganz kurz beschreiben?
Die Rede vom Lamm beziehungsweise vom Lamm Gottes, die ist, naja, sicher ebenso zentral wie auch schwierig, also fast schon ein Rätselwort oder eine rätselhafte Aussage mit sehr, sehr vielschichtigen Verbindungen zur jüdisch-christlichen Tradition. Also einerseits ganz sicher zum religiösen Kult, zum Pessachfest, zu der Erinnerung an das Exodus Ereignis. Es gibt aber auch einige biblische Texte, denen es darüber hinaus gelingt. Ich würde sagen, vielleicht eher die konkrete Erfahrung des Leidens und des Sterbens von unschuldigen Wesen zu thematisieren und in diesem Sinne also durchaus konkret und erfahrungsgestützt über Lämmer zu sprechen und in dem Sinne das tatsächlich entsetzliche Leiden und Sterben von unschuldigen Wesen zu thematisieren. Und natürlich hat die Rede vom Lamm Gottes auch mit der neutestamentlichen Spitzenaussage einer Tiertheologie zu tun. Also wenn die neutestamentlichen Texte Jesus selber als Lamm Gottes adressieren, dann steckt in meinen Augen in dieser Formel mindestens auch, also neben dem Rückverweis auf die Tradition, sicherlich auch eine deutliche Kritik an religiösen Opfervorstellungen einerseits und auch eine Kritik am Mythos von der erlösenden Gewalt auf der anderen Seite.
Auch beim Lamm scheint es dann, wenn wir jetzt wieder auf uns gucken, ziemlich widersprüchlich, dass wir uns einerseits an den niedlichen Jungtieren freuen, schnell das Smartphone zücken, wenn wir irgendwo draußen ein Lämmchen sehen, und dann aber überhaupt nicht scheuen, beim Lammbraten oder Lammlachsen kräftig zuzulangen. Wie Erklären Sie das.
Ja, das stimmt. Das ist in der Tat reichlich widersprüchlich. Es dürfte vielleicht damit zu tun haben, dass die christlichen Theologien es lange Zeit, geschafft haben, diesen Widerspruch aufzufangen, ihn teilweise sogar zu verdunkeln. Also christliche Menschen, ich zähle mich ja auch dazu, haben einfach über eine lange Zeit hinweg theologisch gelernt, dass Erlösung immer etwas damit zu tun hat, dass ein unschuldiges Wesen in aller Regel in freiwilliger Selbsthingabe für andere Wesen oder für Menschen im Regelfall stirbt. Und in gewisser Hinsicht kann man heute eben beobachten, dass diese sehr schwierige theologische Vorstellung heute vor allen Dingen im Kontext von Tieren wieder aufbricht. Also wir sprechen oft genug und vielleicht auch ganz unbefangen davon, dass etwa Kühe Milch geben, dass Hunde an Tierversuchen teilnehmen, dass Mäuse ihr Leben für die Wissenschaft opfern und viele andere Formulierungen in diesem Sinne kennen wir ja. Und das sind alltägliche, häufig gebrauchte, inhaltlich aber, ich glaube, das ist jedem einsichtig, vollkommen absurde Sprachbilder, die aber bis heute von einer Theologie des freiwilligen Opfers imprägniert sind. Und auch deswegen kann man sich wahrscheinlich, um jetzt auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen, wahrscheinlich bis heute relativ einfach, einreden, dass Tiere eben schlicht für uns da sind und dass die daraus resultierende Gewalt mitunter sogar eine Funktion im religiösen Heilsplan hat.
Was folgt aus Ihrer christlichen Ethik aus diesem Dilemma? Gibt es da eine klare Handlungsanweisung?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele bei dem Wort Handlungsanweisung ein bisschen zurückzucken, weil man direkt an diese Vorwürfe der Bevormundung denkt und dann vielleicht auch gerne übersieht, dass wir es ja häufig sind, die gerade die Tiere bevormunden, wenn wir zumindest ohne irgendeine reale Notwendigkeit in den allermeisten Fällen über deren Leben disponieren. Deswegen, ich sage es vielleicht mal so, es gibt also mindestens eine sehr klare Handlungsalternative und die hat in meinen Augen auch wenig bis gar nichts mit einem Dilemma zu tun. Also man kann schlichtweg einfach so weitermachen wie bislang und sich damit auch all die Kosten einkaufen, die unsere Wirklichkeit, ohnehin sehr wahrscheinlich zumindest in naher Zukunft kollabieren werden lassen. Das beginnt beim offenkundigen Tierleid in der Tierindustrie. Das betrifft aber auch den ökologischen Fußabdruck, der massiver nicht sein könnte, den man sich damit ja eben mit einkauft. Oder man kann versuchen, einfach einmal klar Schiff zu machen und sich zu fragen, ob man eben als Christ, als Christin nicht doch eher ein Leben favorisiert, das den Tod der anderen und eben auch den Tod der Tiere nicht braucht. Und ich denke, das wäre eine wirkliche Entscheidung für eine Ostertheologie, die in meinen Augen diesen Namen auch verdient hätte.
Wie halten Sie selbst das denn ganz praktisch? Besser Tofu-Geschnetzeltes statt Lammragout?
Ja, definitiv. Also wir leben hier tatsächlich vegan schon seit vielen Jahren, auch mit viel Freude. Das ist kein Verzichtsmodell, ganz im Gegenteil. Also selbst unsere Hunde ernähren wir vegan. Die einzigen, die die Eier essen, nicht nur an Ostern, sind unsere Hühner, die wir aus einer Bodenhaltung haben und die das auch bitter nötig haben.
Die Theologin Simone Horstmann von der Technischen Universität Dortmund mit einem Blick auf Hase, Küken und Lamm in ihren doch ziemlich widersprüchlichen Rollen als Symboltiere auf der einen und der als Nutztieren auf der anderen Seite. Vielen Dank und frohe Ostern.
Dankeschön, frohe Ostern.